Ja, es ist schon so ein bisschen schlimm, wenn also schon vor der Predigt Peinlichkeiten über einen verbreitet werden. Es war eigentlich nicht so für einen größeren Kreis bestimmt, sondern naja, gut. Aber ich meine, gut, wer mich näher kennt, der weiß, dass ich allgemein nach der Devise lebe, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Aber das will ich jetzt nicht weiter ausweiten. Das Thema heute Morgen soll über Hoffnung gehen. Hoffnung, bei der uns auch Gottes Geist unterstützt, interessanterweise. Und wir wollen dazu aus einem Text aus dem Römerbrief hören, und zwar Römer 8, Vers 19 bis 30. Aber vielleicht nochmal ganz allgemein, es ist immer ganz gut, wenn man auf einen Text aus der Bibel hört, wenn man sich den Kontext, den Zusammenhang mal so ein ganz klein bisschen anschaut. Und im Römerbrief ist das eigentlich ganz einfach. Der Römerbrief ist, wenn ich mal so sagen soll, ein Glücksfall. Und zwar ganz einfach deshalb, weil Paulus die Gemeinde, an die er den Brief schreibt, also die Gemeinde in Rom, nicht gekannt hat. Er kannte sie nicht. Alle anderen Gemeinden hatte er entweder gegründet oder kannte er. An die Korinther, wenn wir da mal so lesen, 1. Korintherbrief, da geht es dann ganz konkret, dass er sagt, ich habe dies und das und jenes gehört, dass er an dieser Stelle da Unfug passiert ist und ich weise den oder diejenigen zurecht. Ganz konkret, er kennt die Gemeinde, er kennt die Probleme, er spricht sie an. Aber Rom kennt er nicht. Und deshalb schickt er sozusagen eine Kurzfassung, wenn ich mal so sagen darf, seiner Theologie. Und das ist unser Glück, dass wir das haben, dass wir wirklich so ein Kompendium, würden wir heute sagen, paulinischer Theologie da stehen haben. Das ist der Römerbrief. Und der Römerbrief hat immer Geschichte gemacht. Er war letztlich damit für verantwortlich, dass es die Reformation in Deutschland gab. Er hat immer wieder zu Aufbrüchen in der Kirchengeschichte geführt. Es war immer Sprengstoff. Und das ist gut so. Und der Römerbrief hat, wenn ich das mal so sagen soll, drei Abschnitte, große Abschnitte. Die ersten 8 Kapitel handeln von dogmatischen Dingen. Das klingt so ein bisschen staubtrocken, ist aber richtig dramatisch und spannend. Es geht also verkürzt um die Frage, was Gott für uns getan hat. Und dann die letzten Kapitel, Kapitel 12 bis zum Ende, da geht es mehr um die Frage, was heißt das denn jetzt für uns? Was folgt daraus für uns in unserem Alltag, in unserem alltäglichen Tun? Ja, und dann gibt es in der Mitte dann noch so einen Einschub, so die Kapitel 9, 10 und 11. Und da geht es Paulus um eine sehr persönliche Frage, was ist denn mit den Juden? Was ist ihre Rolle? Und ich glaube, Christen im Dritten Reich wären wahrscheinlich sehr vielen Versuchungen nicht erlegen, wenn sie das, was in diesen 3 Kapiteln steht, etwas mehr beherzigt hätten. Aber wir wollen auf einen Text aus dem 8. Kapitel hören. Und Paulus beschreibt hier den Grund unserer Hoffnung. Und das, was dann hinterher noch kommt, da werde ich aber heute nicht mehr drüber predigen, da reicht die Zeit dann nicht, das ist dieser Lobpreis, in den Paulus ausbricht, wo er dann sagt, was kann uns eigentlich noch scheiden von der Liebe Gottes? Also das, was wir heute hören, ist sozusagen Hinführung dahin. Ja? So, ich lese ab Vers 19. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und wir warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Gut, muss man vielleicht in Gedanken auch noch Töchter einsetzen, das war damals nicht so im Blick. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung, Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Die aber, die er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, dann steht mir vor allem mein Englischlehrer Helmut Eckhoff vor Augen. Er war überzeugter Christ, und das fand auch im Englischunterricht seinen Niederschlag. Und oft genug fing dann morgens früh die Schulstunde an mit Our First English Song, und dann kam aber auch sofort oder davor, ich weiß es nicht mehr so genau, The Lord's Prayer, also das Vaterunser. In Englisch natürlich. Das hat er einfach so durchgezogen. Und er hat sich auch nicht darum gekümmert, ob vielleicht ein Schüler dabei war, der keinen christlichen Hintergrund hatte. Das hat ihn nicht so weiter gestört. Ach, eben ganz in Klammern, ich wusste gar nicht, ob er noch lebt, und habe im Internet wirklich jetzt letzte Woche oder davor mal nachgeguckt. Und er tatsächlich ist noch da. Ich habe ihn angerufen, ist mittlerweile 97, habe mit 90 geheiratet. Und ich habe versprochen, doch, es geht ihm noch gut. Also Rollator, ja, aber geistig topfit. Also wirklich, ich bin überrascht. Backt sein Brot noch selber. Er war gerade mit Brotbacken beschäftigt, als ich ihn anrief. Musste mal zwischendurch mal eine Pause machen, um das Brot aus dem Ofen zu holen. Und ich habe ihm versprochen, die Predigt vorbeizubringen, wenn ich ihn schon zitiere. Er hat mich gefragt, ob ich Genehmigung eingeholt hätte. Ich sage, gut, dann versuche ich das jetzt hier zu legalisieren, und dann war er dann noch zufrieden. Also dieser Helmut Eckhoff war schon irgendwo eine Persönlichkeit, und er wusste, dass meine Familie und ich freikirchlich war, und ich hatte ihn so schon vor einigen Jahren, aber es ist bestimmt schon Jahrzehnte her, als ich nicht mehr Schüler war, immer angerufen, und er äußerte da so seine Probleme mit evangelisch-freikirchlichen Christen. Und er sagte so mehr oder weniger sinngemäß, die wissen immer alles so genau. Da gibt es keine offenen Fragen mehr. Da steht alles fest. Das ist mir suspekt. Damit komme ich nicht klar. Ich weiß nicht, ob ich das damals so bis ins Letzte verstanden habe. Aber heute ist mir eigentlich sehr klar, was er damit meinte. Unsere Väter und Mütter haben sehr häufig betont, dass es im Glauben auf die Gewissheit ankomme. Und in Bezug auf das, also dass man sich dessen gewiss sein muss, dass man gerettet ist und dass man das Heil für sich habe. Und es gab dafür auch einen eigenen Begriff dafür, der das so umschrieb und die Älteren unter uns vielleicht noch kennen, Heilsgewissheit. Schönes Wort. Also ich will ja heute Morgen nicht über Heilsgewissheit reden. Und bei allem Respekt vor unseren Vätern und Müttern und auch dem Wissen, dass man irgendwo einmal wissen muss, was Sache ist und wie man zu Jesus Christus steht, also damit da kein Zweifel dran ist. Aber Paulus sieht das mit dem Wissen im Römerbrief etwas anders, und er schildert da die Dinge etwas anders. Er schreibt, denn wir sind gerettet, doch Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Wir leben alle auf Hoffnung hin. Das ist die Botschaft, die Paulus den Christen in Rom mitgeben will. Und wenn man Beweise für die Hoffnung hätte, wenn man es also genau und präzise wissen würde, dann brauchte man eigentlich nicht mehr zu hoffen. Dann hätte man ja die Fahrkarte schon in der Hand für in den Himmel. Und streng genommen müsste man vielleicht sogar sagen, wenn ich so den Vertrag in der Tasche habe und die Fahrkarte in der Hand, dann brauche ich auch den nicht mehr, der mir die Fahrkarte gegeben hat. Ich brauche also eigentlich auch Gott nicht mehr. Das ist die Konsequenz. Nun ist allerdings unsere Hoffnung nicht im Diesseits verankert. Sie ist nicht etwas, was wir sehen können. Und wenn das so wäre, dann wäre diese Hoffnung für uns vielleicht auch etwas kalkulierbarer oder sogar absolute Gewissheit. Aber das ist sie nun einmal nicht. Und deshalb, weil diese Hoffnung so sehr in Gott selbst und in seinem souveränen Handeln begründet ist. Ich sage noch einmal, souveränen Handeln. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der souverän ist. Darum können wir es nicht wissen, wohin uns diese Hoffnung einmal exakt führen wird. Wir sind darauf angewiesen, zu warten, bis Gott einmal selber den Schleier lüften wird. Und bis dahin müssen wir mit Vertrauen und Geduld wagen. Und dieses Wagen von Vertrauen wird im Neuen Testament auch mit Glauben bezeichnet. Gott wird das tun, aber auf seine Weise. Aber noch einmal, es geht Paulus darum, dass wir alle, die Betonung liegt auf alle, von Hoffnung leben und auf Hoffnung hin angelegt sind. Und das ist wirklich von ihm sehr allgemein gemeint. Denn, er schreibt, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung ist in dieses sehnsüchtige Warten und Hoffen einbezogen. Also ich muss gestehen, wenn ich schon mal so Tierfilme sehe, und es gibt ja da wirklich grandiose Filme von Tierfilmern, die da wirklich monatelang auf der Lauer liegen und die wirklich sehr eindrücklich sind, dann steht eigentlich immer genau dieses Wort vor mir, von der Schöpfung, die wartet. Die seufzt. Jedes Gänseblümchen, jeder Kanarienvogel, jeder Dackel, aber auch jedes Krokodil und jede Klapperschlange warten voller Sehnsucht darauf, dass Gottes Reich einmal endlich anbricht und für alle Kreatur deutlich und sichtbar wird, wer Gottes Kind ist und wer zu ihm gehört. Vorstellen kann ich mir das auch nicht. Es sprengt einfach, und das muss ich zugeben, meine Vorstellungskraft. Aber Paulus geht an dieser Stelle wirklich bis zum Äußersten. Und er erklärt auch den Grund für seine Sicht der Dinge. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Die Schöpfung ist vergänglich. Alles in der Schöpfung ist ein steter Wechsel zwischen Werden und Vergehen. Der Tod ist fester Bestandteil der Schöpfung Gottes. Die Bibel berichtet auf ihren ersten Seiten davon, dass der Tod eine Folge des Sterbens des Menschen ist. Eine Folge des Strebens des Menschen ist, selber sein eigener Gott sein zu wollen und sich gegen seinen Schöpfer zu erheben. Wir wissen heute allerdings auch aus der Biologie, aus der Evolution, aus der Entwicklung, dass diese Evolution nur möglich ist, wenn Altes auch absterben kann, um Platz für Neues zu machen. Aber übrigens haben wir dieses Prinzip auch selber genug verinnerlicht. Wir fahren auch nicht mehr mit den Autos rum aus dem Jahr 1950, die würden schon gar nicht mehr in unsere Städte reinfahren dürfen. Und die Waschmaschinen, die wir heute haben, sind auch umweltschonender, gehen sparsamer mit Energie um als die, die wir vor 20, 30 Jahren hatten. Und das geht auch nur dann, wenn was Altes kaputt geht und durch Neues ersetzt wird. Also wir haben dieses Prinzip schon verinnerlicht. Also wie wir es auch drehen und wenden, der Riss des Sündenfalls, der Tod, die Vergänglichkeit, die geht wirklich quer durch die Schöpfung durch. Und es ist Gott selbst, das muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen, es ist Gott selbst, so heißt, schreibt hier Paulus, der seine Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen hat. Die Schöpfung, schreibt Paulus, ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Soweit die bedrückende Bestandsaufnahme des Paulus. Wenn wir hier allerdings jetzt einen Punkt setzen würden, dann wäre alles sehr traurig und dann denke ich, könnten wir hier besser einpacken und nach Hause gehen. Aber es gibt ja noch einen zweiten Teil des Verses. Und da heißt es, aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Gott hat nicht nur den Tod und die Vergänglichkeit in der Schöpfung zugelassen, sondern er ist auch zugleich der, der ihr Hoffnung gibt. Und diese Hoffnung ist das Thema in unserem heutigen Abschnitt. Und noch einmal, Paulus schaut hier sehr weit über den Rand der Gemeinde Jesu hinaus. Diese Hoffnung, die aus der Sklaverei und aus der ganzen Verlorenheit herausführt, gilt der gesamten Schöpfung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und der Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes, schreibt er. Die gesamte Schöpfung soll befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit, die den Kindern Gottes versprochen worden ist. Also manchmal, wenn man das so auf sich wirken lässt, könnte man meinen, dass Paulus sich hier etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Wie kommt er dazu, so etwas zu behaupten? Welche Begründungen gibt es da bei ihm? Paulus sieht Gemeinsamkeiten. Christen, also Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen, sind ja nicht deshalb, weil sie Christen sind, nicht mehr Teil der Schöpfung und somit losgelöst von allem Irdischen. Dass Paulus das so anders sieht, indem er Christen und auch alle anderen Geschöpfe Gottes in einer gemeinsamen Situation des Wartens auf Befreiung sieht, das zeugt eigentlich von einem erstaunlichen Realitätsbewusstsein. Es hat hier in der Kirchengeschichte und auch in der Tradition unserer Gemeinden immer wieder Christen gegeben, die so taten, als wenn sie so allem Irdischen schon entrückt sind, als wenn sie das alles nichts mehr angehen würde, weil sie ja schon so mit einem Bein mindestens im Himmel sind. Das zweite zieht man dann noch so nach. Oftmals sagt man solchen Leuten mit Recht eine gewisse Weltfremdheit nach. Also Paulus macht diesen Fehler nicht. Er steht mit beiden Beinen auf der Erde. Er weiß, wovon er redet. Er weiß von diesem Seufzen der Schöpfung, das auch uns als Christen betrifft. Denn wir wissen, so schreibt er, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Und er kann dieses Seufzen als Geburtswehen für etwas völlig Neues deuten. Die Schmerzen einer Frau bei der Geburt sind ja sehr besondere Schmerzen. Das ist ja, ich sag mal, was anderes, als wenn man sich irgendwo in der Eile mit dem Hammer auf den Daumen geklopft hat und dann Schmerzen im Daumen hat, dann ärgert man sich meistens über seine Tölpeligkeit. Aber Geburtsschmerzen, das ist was anderes. Auch wenn sie sehr heftig sind und Angst machen, sie sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass neues Leben unterwegs ist, auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Und genauso sieht Paulus diese Welt. Ja, es stimmt. Die Zeitungen und das Fernsehen sind voll von schlechten Nachrichten über Dinge, die uns Angst machen. Wir haben es heute Morgen noch im Fürbittegebet angesprochen gehört. Wer könnte dieses laute Klagen über diese Welt wie sie nun einmal ist, überhören. Und wie wäre es, wenn wir alles Negative und Angstmachende wie Paulus als Geburtswehen einer neuen Welt begreifen und als Vorboten dafür, dass Gott einmal alle Tränen von unseren Augen abwischen wird, dass einmal alles anders sein wird, dass er eine neue Welt schaffen wird, eine völlig neue Welt. Das würde unsere Sicht der Dinge völlig verändern. So sagt denn auch Jesus in seinen Endzeitreden nicht, dass wenn Verfolgung und Krieg und all diese schlimmen Dinge über uns hereinbrechen, dass wir uns dann wegducken und in Deckung gehen sollen, sondern wenn das alles beginnt, dann richtet euch auf, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Kopf hoch. Gottes Reich ist ganz nahe bei euch. So fällt sich jemand, der Hoffnung hat. Aber noch einmal, Paulus sieht uns Christen in einer gemeinsamen Linie mit der gesamten Schöpfung. Aber auch wir, obwohl wir die Erstlingsgabe, den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbart werden. Aber gerade in diesem Vers wird zum ersten Mal etwas von dem deutlich, das uns als Christen darüber hinaus auszeichnet, außer dass wir auch noch mit der gesamten Schöpfung seufzen. Wir haben Gottes Geist als eine Anzahlung, als eine erste Rate für das, was noch kommen wird, in unserem Leben erhalten. Und so geht es dann auch zwei Verse später mit diesem Thema weiter. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Gottes Geist, den wir also als eine Art erste Anzahlung von Gott bekommen haben, stützt unsere Schwachheit. Er hilft uns sogar beim Reden mit Gott. Beim Beten und sogar bei unserem Seufzen, das nicht in Worte gefasst werden kann, hilft er uns. Und eigentlich kennt er unsere Wünsche und unsere Bitten, bevor wir unseren Mund überhaupt aufmachen. Und Gott, der die Herzen erforscht, so schreibt Paulus, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Also Gottes Geist kennt uns. Er weiß, wo uns der Schuh drückt. Und deshalb weiß er auch, wo er für uns eintreten muss und uns stützen muss. Ja, er hilft uns sogar, unsere Bitten Gott gegenüber zu formulieren. Ist das nicht verrückt? Aber es kommt noch etwas hinzu. Menschen mit Hoffnung. Menschen, die etwas davon wissen, dass Geburtswehen nur Vorboten von etwas Neuem, von etwas Besserem sind, solche Menschen leben anders. Sie schaffen es da, Diamanten zu finden, wo andere nur Schutt und Müll vorfinden. Sie wissen, dass widrige Umstände für unseren Gott Möglichkeiten darstellen, uns zu begegnen und uns zu helfen. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Denn alle, die er voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Das Wort, das da im Griechischen für zum Guten führen, also hier führen steht im Deutschen, dieses Wort heißt Synergeia. Wir kennen alle dieses Wort im Deutschen in dem Begriff Synergie. In der Wirtschaft redet man sehr viel von Synergieeffekten. Er wird immer da angewandt, wo man zum Ausdruck bringen will, dass unterschiedliche Dinge, wenn man sie denn zusammenbringt, und zusammenwirken können, einen positiven Einfluss auf eine Sache haben. Also wenn etwa zum Beispiel eine Autofirma, ich fabuliere mal, sich mit einem Reifenhersteller zusammentut, weil man dann eben Reifen und Autos zusammen entwickeln und fertigen kann, dann hat man vielleicht auch dadurch weniger Aufwand, Autos und Reifen aufeinander abzustimmen. Ja, man hat das so alles im Haus und das befruchtet sich dann so gegenseitig. Gottes Synergieeffekte wirken so, dass er auch aus den scheinbar negativen Dingen, die uns begegnen, etwas Positives machen kann. Also da ist es so, dass dann nicht nur ein Laden übernommen wird, der schwarze Zahlen schreibt, sondern er übernimmt auch noch die negativen Dinge, wo rote Zahlen geschrieben werden. Uns kommt was Positives bei raus. Das schafft nur Gott. Das, was uns eigentlich aus der Bahn werfen sollte, was uns bremsen sollte, macht Gott zu einer Stütze in unserem Leben und zu Wasser auf unsere Mühlen. Wir kennen vielleicht alle den Spruch, ich habe den auch jetzt mit diesem tragischen Schiffsunglück des Öfteren immer mal wieder gehört bei der Frage, ob denn da noch Menschen im Schiffwrack eingeschlossen sind, die man noch retten könnte. Diesen Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Uns wird aber in unserem Text versprochen, an Wesen und Gestalt Jesu Christi teilzuhaben und der Erstgeborene, der Erstgeborene vieler Brüder ist. Der Erstgeborene. Jesus Christus wird von Paulus im 1. Korintherbrief als der Erstling bezeichnet, der von den Toten auferstanden ist. Im Auferstehungskapitel 1. Korinther 13, Vers 20 schreibt er, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er ist der Erste. Er ist der Erste, der von den Toten wiedergekommen ist. Und er ist unsere Hoffnung. So einfach sieht Paulus das. Dieser Satz von der Hoffnung, die zuletzt stirbt, stimmt also nicht. Unsere Hoffnung ist zuerst erstanden. Nicht die Hoffnung stirbt zuletzt, sondern sie ersteht zuerst. Das ist unsere Hoffnung. Vielleicht noch ein Satz zum Erkennen. In Vers 29 schreibt er, denn alle, die er im Voraus erkannt hat. Erkennen in der Bibel heißt nicht, jemanden so optisch wahrzunehmen. Und jetzt sehe ich da vorne die Bärbel sitzen, ich habe sie also erkannt. Sondern es geht auch nicht hier um rein intellektuelles Erkennen, also dass man bestimmte Dinge, abstrakte Dinge begreift, so wichtig das auch ist, so Erkenntnis, geht es auch nicht drum. So blass ist die Bibel wirklich nicht. Im ersten Buch Mose wird von der Zeugung Kains berichtet und da heißt es, Adam erkannte Eva, seine Frau, und sie ward schwanger und gebar Kain. Also diese Art von Erkenntnis macht sogar schwanger, wenn ich das mal so sagen darf. Und da geht es doch um eine ganz innige persönliche Zuneigung und Begegnung. Und wenn da entstehen soll, dann geht das nun wirklich nicht mit einer rein optischen Wahrnehmung auf Distanz. Das reicht wohl dazu doch nicht aus. Hab ich so gehört. Wir merken, da geht es um mehr. Da geht es darum, dass Gott uns in Jesus Christus so nahe gekommen ist, wie die Luft, die wir atmen. Er hat sich auf das Engste mit uns eingelassen. Und mit uns verbündet. Darum geht es. Und diese enge Beziehung ist schon immer sein Plan gewesen. Das hat er immer schon vorgehabt, mit uns vorgehabt. Dazu hat er uns geschaffen. Und dazu hat er uns vorausbestimmt. Das war das, was er wollte. Und nun überschlägt sich Paulus förmlich in seinen Ausführungen. Die aber, die er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen.
und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ich will nun am Ende nicht auf das schwierige theologische Kapitel der Vorherbestimmung eingehen. Wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß, dass das gerade in den reformierten Gemeinden, in der reformierten Tradition, die auf Zwingli und Calvin zurückgeht, sehr stark betont wird. Und ich denke, da haben sich schon viele Christen die Zähne dran ausgebissen. Letztlich will Gott alle, jeden Einzelnen von uns. Seine Vorbestimmung gilt allen. Ob wir seinem Ruf folgen, ob wir ihn wollen, ob wir seinem Ruf folgen, das ist natürlich eine andere Frage. Aber die, die sich rufen oder sollte ich besser sagen, berufen lassen ließen, denen hat er ihre Schuld vergeben. Die hat er groß gemacht. Denen hat er Hoffnung gegeben, die über den Tod hinausgeht. Es gibt nicht nur das Seufzen der Schöpfung, das sich wie ein gewaltiger Riss überall durchzieht. Es gibt auch diese unbändige Hoffnung, die Mut macht, den Alltag zu bestehen und die uns über die letzte Grenze des Todes drüber hinausträgt. Dann werden wir uns in seinen Armen wiederfinden. Und das ist dann Erkenntnis pur. Amen.